Wir hatten ja vor den Ferien den zweiten Thessalonicherbrief begonnen und jetzt sind wir unterdessen im zweiten Kapitel gelandet und ich lese aus dem zweiten Kapitel die ersten 5 Verse. Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend machen noch erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort oder ein Brief, die von uns sein sollen, als sei der Tag des Herrn schon da. Lasst euch von niemand verführen, in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbar werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Wir verspüren, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Papier wurde auch zur damaligen Zeit schon beschrieben. Und zwar Papier, was nicht unbedingt förderlich wurde. Und so gibt es auch bis zum heutigen Tag viel beschriebenes Papier. Und der Apostel Paulus mahnt gleichsam die Gläubigen dort, unterscheiden zu wollen. Auch können wir das für unsere Zeit heute sagen, prüft jedes Papier an der Bibel. Und wenn er es nicht prüfen kann, schmeißt es weg. Jedes Stück, was nicht prüfbar ist an der Bibel oder vielleicht, weil ich unfähig bin, es zu prüfen, muss ich aus der Hand legen. Denn viel Papier bringt auch viele Gläubige, die nicht prüfen, auf Abwege. Sie lassen sich beeinflussen von dem, was irgendjemand schreibt und sagt. Wichtig ist das, was Gottes Geist geoffenbart hat. Paulus sagt, erinnert ihr euch nicht daran, was ich euch zuvor sagte, als ich bei euch war? Und der Apostel ist ja ein Gefäß Gottes gewesen zur Ausbreitung des Evangeliums, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Deswegen stehen diese Briefe auch in der Heiligen Schrift, im Gegensatz zu vielen anderen Briefe und Papiere, die nicht in der Heiligen Schrift stehen. Also alle anderen Papiere kann man getrost vergessen, wenn man sie nicht prüfen kann an der Heiligen Schrift. Denn unsere Gedanken werden durch vieles manipuliert. Und wenn wir heute in unsere religiöse, christliche Welt reinschauen, da kann man einfach nur weinen, wenn man sieht, welchen Gedanken einzelne Gläubige, auch Pietisten, nachrennen. Und wo haben sie die her? Nicht aus der Bibel, von irgendwelchen Schriften. Und sie schaden sich und nach Möglichkeit auch noch andere. Was ist das Ansinnen des Widersachers, dass so etwas in der Welt passiert, religiöse Schriften kursieren, veränderte Schriften, die teils biblisch aussehen, aber teils auch menschlich geprägt sind, in den Umlauf zu bringen und unter die Gemeinde? Es geht darum, auch bei den Thessalonichern, wir haben ja von ihnen gesprochen, wie erweckt sie waren, freudig waren, Jesus zu folgen und ihm zu dienen, so dass andere gesagt haben, da ist was Gutes geschehen. Diese missionarische Art soll gestoppt werden, auch bei uns. Man soll nichts Gutes über uns sagen dürfen. Man soll immer nur das Schlechte sehen. Und das Verquere bei den Gruppen, bei dem Einzelnen. Der Satan will verhindern, dass über unser Glaubensleben etwas Gutes gesagt werden kann. Denn die Gefahr ist zu groß, dass jemand das mitkriegt und sich auch noch bekehrt. Die Gefahr ist zu groß, dass dadurch ein Mensch wieder dem Abgrund entrissen wird. Darum kursieren so viele Meinungen in dieser Welt. Seitdem wir das Internet haben, ist ja noch schlimmer. Da kommt man ja sowieso nicht durch. Am besten, man schaltet es gar nicht erst ein. Denn wenn man da anfängt, da findet man überhaupt kein Ende. Und ich kriege manche Mails hier, was die Leute alles im Internet gefunden haben. Also mich persönlich interessiert das überhaupt nicht. Ja, meistens ist gut, im Computer gibt es immer so einen kleinen Button für Papierkorb. Da schmeiße ich dann alles rein und dann ist es weg. Das kann man ja gar nicht alles lesen, was der eine meint, der andere meint, der eine denkt, was der falsch gemacht hat und jener falsch gemacht hat. Der Satan will uns einfach nur abhalten von dem Zeugnis, dass wir erlöst sind durch das Blut des Lammes Jesus Christus. Und dass es keinen anderen Erlöser gibt, außer ihm. Und nicht nur wir, sondern zu jeder Zeit waren die Gläubigen gefährdet durch dies. Deswegen sagt der Apostel Paulus, hört nicht darauf, was ihr da für Schriften oder Weissagungen oder Worte bekommen habt, als ob die von uns seien, als ob das inspiriert sei durch den Heiligen Geist. Hört nicht darauf, denn sie sagen euch was Falsches, sie machen euch Angst, sie blockieren euch und sie wollen nicht, dass ihr weiter missioniert. Es gab in der Vergangenheit auch viele Gläubige, auch die Montanisten, denen auch durch Weissagen deutlich gemacht worden ist, der Herr kommt jetzt wieder. Was haben sie gemacht? Haben alles verkauft. Haben sie auf dem Berg versammelt und haben gewartet. Ja, aber der Herr kam nicht. Und dann war alles weg. Alles haben sie verkauft. Und sie waren total unglaubwürdig geworden bei den Mitmenschen. Die haben gesagt, die sind nicht mehr ganz in Ordnung. Ja, stimmt ja auch. Weil das, was sie gesagt haben, traf ja überhaupt nicht ein. Sind gar nicht ganz in Ordnung. Den müssen wir nie mehr glauben. Und jetzt hat der Satan sein Ziel erreicht. Nie mehr glauben, denn selbst wenn sie die Wahrheit sagen würden, können wir das nicht kontrollieren. Sicher ist es auch wieder nur eine fixe Idee. Merken wir, was dahinter steht. Lasst euch nicht bewegen von eurem Sinn, was ihr euch vielleicht vorstellt, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief als von uns gesandt, dass der Tag Christi vorhanden sei. Auch in unseren Zeiten wird viel spekuliert über die Wiederkunft Jesu. Viel. Warum? Weil es so viele böse Ereignisse gibt in der Welt. Und dann sagt man, so wie das jetzt aussieht, ja, da muss der Herr ja kommen. Und das haben auch Menschen vor uns gesagt. Aber wir sollen uns nicht erschrecken lassen, denn wenn wir so darauf eingehen, hören wir auf zu missionieren. Wir beten nicht mehr für unsere Familien, wir beten auch nicht mehr für uns, dass wir eine Heiligung leben, denn wir sind ja fertig und wir warten nur noch auf das Abgerufenwerden. Wir sind nicht mehr missionarisch denkend unterwegs. Unsere tägliche Arbeit machen wir auch nicht mehr missionarisch, sondern nur noch so, weil es eben getan werden muss. Das soll also nicht geschehen. Unser Leben als Kinder Gottes soll in allen Bezügen missionarisch bleiben. Ob wir essen, trinken, kaufen, verkaufen, soll alles aus der Verbindung mit Jesus Christus geschehen. Denn nur so bleiben wir ein Zeugnis in dieser Welt. Einmal wirft der lebendige Gott dem Volk Israel vor, ihr esst ohne mich. Was wollte er damit sagen? Ihr lebt euer Leben ohne mich. Wenn es brenzlig wird, dann kommt ein Gebet zu mir. Dann ruft ihr, ja, ich soll euch helfen. Aber ansonsten, euer übriges Leben, das macht ihr alleine. Ihr fragt nicht danach, ob das jetzt der Weg ist mit mir zusammen. Ihr macht einfach, ihr plant, ihr tut, ihr macht. Gott will nicht maßregeln, sondern er will mahnen und warnen und sagen, tut es nicht. Denn euer Leben ist kostbar, es ist erkauft worden durch den höchsten Preis, der bezahlt werden konnte. Und nun bleibt in diesem Zustand. Lasst euch nicht verführen. Gemeinde Jesu zu allen Zeiten sollte in dem geistlichen Lauf, in dem Glaubenskampf gehindert werden. Denn wer Jesus Christus als persönlichen Heiland und ich betone das Wort persönlich, es gibt keinen Pauschalheiland, sondern der Mensch muss Jesus ganz für sich aufnehmen. Das ist im Übrigen auch die wunderbare Garantie, dass er nicht mehr von dem Glaubensweg durch andere, auch Mitgläubige, abgebracht werden kann. Viele stoßen sich an den Mitgläubigen und sagen, ja, wieso, zu wem hast du dich denn bekehrt? Zu den Mitgläubigen oder zu Jesus? Wenn Jesus deine Freude ist, dann bleibst du doch da drin. Dann kannst du höchstens fürbittend eintreten für den Nächsten, wo du siehst, dass er einen Fehler begangen hat. Aber stören in deinem Glaubensleben darf er dich doch nicht. Deswegen überall da, wo Jesus der persönliche Heiland geworden ist, ist das der Macht der Finsternis ein Dorn im Auge. Ein Dorn im Auge. Denn die Hölle will niemand im Himmel sehen. Sie sucht alle Seelen zu sich hinabzuziehen. Darum muss das Zeugnis vom Sieg Jesu über Sünde, Tod und Teufel, das Zeugnis von der Vergebung aller Schuld durch Gnade zum Schweigen gebracht werden. Die Anfechtungen bei der Gemeinde zu Thessalonich, die ja auf der einen Seite so ein wunderbares Glaubenszeugnis hatten, wir lesen es ja schon in den ersten Versen, auch im zweiten Brief, wo Paulus sagt, ja, euer Glaube, der wächst sehr, die Liebe eines jeglichen unter euch nimmt zu. Und im Vers 4 dann, eure Geduld und euren Glauben in allen euren Verfolgungen, Trübsal, ist bewundernswert. Und dennoch können die Fragen dann aufkommen bei den Schwierigkeiten. Muss ich da nicht irgendwie anders handeln? Ist Gott noch mit mir? Muss ich die Sache nicht selbst in die Hand nehmen? Der Widersacher nutzt die Schwierigkeiten im Leben eines Menschen, auch eines Kindes Gottes, um ihn verzagt zu machen. Krankheit, schwere Krankheiten, langwierige Krankheiten, Widerstände durch Familienmitglieder, durch Mitmenschen, durch Mitgläubige. Das nutzt er alles, um den Einzelnen schwach im Zeugnis von der Gnade zu machen. Jeder soll sich an diesen Dingen aufhalten, bloß nicht sagen, dass Jesus Christus den vollkommenen Sieg errungen hat. So wie es doch in dem geflügelten Wort heißt, mir kann nichts geschehen, außer dem, was Gott ersehen und was mich selig macht. Dieses Zeugnis soll nicht mehr rüberkommen, sondern man soll sich beschäftigen mit den Schwierigkeiten. Die Thessalonicher hatten ja auf irgendeinem Wege Briefe bekommen, wo dann auch Leute dahinter stehen, die haben geweissagt, ja, und sie haben eine Vision vielleicht gehabt. Und der Herr hat mit mir geredet und das müsst ihr lesen. Auf irgendeinem Weg haben sie das bekommen. Und dieser Brief stellte den Anspruch, geistliche Kompetenz zu haben. Wir wissen ja auch, ich habe ja gerade, habe öfter schon mal zitiert von einem Bruder Gurland, der schon beim Herrn ist, ehemalig Jude, dann Christ geworden. Bevor er gläubig wurde und Pastor wurde, hat er bereits auch in der Synagoge angeprangert, dass dort Schriften kursieren, die wohl von anderen den Wert beigemessen bekommen haben, als ob sie göttlich wären und sie sind's nicht. Er sprach zum Beispiel mit großer Vehemenz gegen den Talmud und sagt, der gehört hier nicht rein. Ihr behauptet zwar, dass Gott dies auch dem Mose gegeben hat, das stimmt aber gar nicht. Und so gibt es viele andere Schriften, die zwar behaupten, dass sie von Gott inspiriert sind, sind es aber nicht. Und weil sie vielleicht nicht klar kamen, hielten sie Rückfrage bei dem Apostel. Ist das so, dass der Tag des Gerichtes des Herrn vor der Tür steht, dass er kommt? Ist es so? Haben wir deswegen diese Schwierigkeiten und die Verfolgungen, weil das Gericht bereits schon in dieser Welt angefangen hat? Und Paulus sagt, hört nicht darauf. Es müssen gewisse Dinge sich ereignen, und zwar so handgreiflich, dass ihr es nicht übersehen könnt. Daraufhin dachte also die Gläubigen zu Thessalonike, dass ihre Anfechtungen und Trübsale schon in diese Zeit des Gerichts gehören und sie eventuell nicht dabei sind, wenn die Gläubigen heimgerufen werden. Zu dem Tag, wo Gott Rache üben wird über alles gottlose Wesen auf dieser Welt. Sie erwarteten also die Versammlung zum Herrn in der Hoffnung, dass sie dabei sein könnten und unterließen die Missionsarbeit. Denn dann brauchen wir ja nichts mehr machen. Wenn der Tag des Gerichts da ist, da können wir keinen mehr einladen zur Gnade. Der Apostel antwortete auf diese Sorge der Gemeinden, dass diese vermeintlichen Briefe, die vom Tag des Herrn zeugen, nicht von ihm gesandt sind. Es wurde ihnen einfach mal deutlich, und wir müssen das verstehen, zu der damaligen Zeit gab es das Alte Testament. Die Schriften des Neuen Testamentes waren noch gar nicht abgeschlossen, nicht alle da. Einige wenige waren schon vorhanden, aber andere nicht. Welche Schriften sind nun von Gott? Wir sind ja so dankbar, und das dürfen wir uns in dem Zusammenhang auch sagen, dass die Bibel der abgeschlossene Kanon des inspirierten Wortes Gottes ist. Niemand darf etwas hinzusetzen, es kommt auch nichts mehr hinzu und niemand darf etwas davon abstreichen. In einer Kirchengemeinde, wo wir mal gewesen sind, war der Theologe der Ansicht, dass zu der Bibel, zu den Briefen des Paulus ohne weiteres auch noch die von Bonhoeffer kommen können und noch viele andere hinzugesetzt werden könnten. Denn das ist ja nur ein Brief von Paulus. Ist doch nur von dem Gläubigen Paulus. Und da können doch auch andere Gläubige ihre Briefe noch mit angliedern. Und wir sagten, nein, es ist nicht Paulus, sondern das inspirierte Wort Gottes. Im Alten und Neuen Testament, der Kanon der Bibel ist abgeschlossen. Niemand darf nach einem Brief hinzusetzen. Alles, was hinzugesetzt werden soll, ist falsch. Darum alle Weissagungen, die über die Schrift hinausgehen, sind falsch. Und alle Weissagungen, die sich decken mit der Schrift, sind auch falsch. Und zwar warum? Weil sie nicht gebraucht werden. Gott hat sich gebunden an sein Wort und nicht an Prophetie, Weissagung und Visionen. Ich lese nachher auch da mal ein Stück. Zu jeder Zeit gab es also die Lehre, und das sollte hier bei den Thessalonichern auch Fuß fassen und auch in unserer Zeit, die Lehre der Gnostiker, die da sagen, dass Jesus nicht denselben Platz wie Gott selbst hat. Wir müssen unbedingt Jesus Christus von Gott trennen. Er ist nur ein von Gott gebrauchtes Gefäß, aber er ist nicht Gott. Somit können wir ihn mit anderen Wesen in eine Sparte bringen, die auch göttliche Offenbarung haben. Er ist nur einer von vielen. Und somit können auch andere Schriften akzeptiert und gelesen werden, weil Jesus nicht Gott ist. Das ist die Lehre der Gnostiker. Wir sagen ja heute, die New Age-Bewegung, sie sagt das nämlich, ist dasselbe. Und sie wollen also Jesus, den Sohn und den Vater, voneinander trennen. Paulus mahnt, sich nicht verführen zu lassen, so als ob der Tag des Herrn vorhanden sei, weder durch das eigene Denken, noch durch das eigene Wünschen, noch durch das eigene Wollen oder Einbilden, Spekulieren, noch irgendeinem Geist erliegen sollen, noch durch Worte oder Briefe als von ihm gesandt. Hier ist auch das mahnende Wort aus Galater 1, Vers 8. Wir sehen, dass wir also nicht mit Fleisch und Blut zu tun haben in dieser Welt, sondern mit Fürstentümern und Gewalten, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und da sagt der Apostel Paulus schon damals, schon am Anfang der Bildung der Gemeinde Jesu, in Kapitel 1, Vers 8, so auch wir oder ein Engel vom Himmel euch würde Evangelium predigen, anders als wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir jetzt gesagt haben, so sagen wir auch nochmal, so jemand euch das Evangelium anders predigt, denn das ihr empfangen habt, der sei verflucht. Also es gibt kein anderes Evangelium, sondern nur dies, was die Heilige Schrift uns offenbart. Auch lese ich jetzt in diesem Zusammenhang mal, was im Alten Testament schon Gott gesagt hat über die Weissager und die Propheten, die sich dort aufspielten. Und sie sagten sogar, das sagen wir im Namen des Herrn. Ach, das klingt ja alles so fromm. Ja, der muss ja doch eine Verbindung haben zu Gott. Und Gott sagt, nein, das behaupten die nur. Das sagen sie. Aber sie tun es in Wahrheit nicht. Ich habe ihnen gar nichts befohlen. Jeremia 23, Vers 21 und dann weitere. Ich sandte die Propheten nicht, doch liefen sie. Sie redeten nicht, ich redete nicht zu ihnen, doch weissagten sie. Woher kommt denn das? Vers 25. Ich höre es wohl, was die Propheten predigen und falsch weissagen in meinem Namen und sprechen, mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die falsch weissagen und ihres Herzens Trügerei weissagen? Und wollen, was wollen sie? Dass mein Volk meines Namens vergesse. Das ist das Ziel. Und hier sagt der Apostel Paulus, hört nicht darauf. Diese Schriften wollen nur, dass ihr Jesus Christus als den alleinigen Erlöser vergesst und ihn auf eine Stufe stellt mit allen religiösen Führern und mit allen übernatürlichen Erscheinungen. Sie wollen, dass mein Volk meines Namens vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt. Gleich wie ihre Väter meines Namens vergaßen über dem Baal. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle seine Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich denn Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? Wir erinnern uns ja, dass der Ministerpräsident von Israel, Rabin, das vielleicht ist der Name manchem noch bekannt, vor längerer Zeit, er wurde ermordet aufgrund von kabbalistischen Aussagen. Das ist so eine mystische Lehre, jüdische Lehre. Und da haben sie drin geforscht und haben sich Offenbarung geben lassen und haben begründet, dass sie den Rabin töten sollen mit dem Wort aus 1. Mose 15, Vers 17, wo es dann heißt, im Blick auf das Opfer Abrahams, als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da rauchte ein Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. Diese Feuerflamme sollte die Pistole sein und aufgrund dieses Wortes, was ihnen als Erleuchtung gegeben worden ist, haben sie den Mann erschossen. Oder der 14-jährige Junge aus Korea, aus der Pfingstgemeinde in Korea, der wurde ja hoch gelobt und hochstilisiert, weil er angeblich stets ein Gespräch mit Jesus hatte. Und der ihm gesagt hat, wann er wiederkommt. Ist eigentlich wunderbar, wenn wir das hören. Wenn der Herr sagen würde zu jemand, ja, ich komme morgen wieder, würden wir uns sehr freuen. Aber ist es dann wirklich die Rede? Er sollte ja 1992 dann im Oktober wiederkommen, aber er kam nicht. Und dieser 14-jährige Junge wurde als ein hoher Prophet gehandelt in der koreanischen Pfingstgemeinde. Man tut etwas gegen das Wort Gottes, wenn man auf diese Dinge eingeht. Der Ministerpräsident wurde getötet, obwohl ja geschrieben steht, du sollst nicht töten. Und der Totschläger soll auch wieder getötet werden. David, König David, er zeigte geistliche Gesinnung, obwohl er viel erlitten hat vom König Saul. Und als er die Gelegenheit hatte, dem Saul den Dinge auszumachen, und es wurde ihm sogar geraten, das zu tun, denn er hätte genügend Recht dazu bei dem, was er durch Saul erfahren hat, sagte er, nein, ich tue das nicht. Meine Gesinnung soll sich jetzt nicht in die falsche Richtung bewegen. Auch nicht eure Worte mich bewegen. Ich überlasse das meinem Gott. Den Gesalbten des Herrn taste ich nicht an. Das heißt, er zog sich zurück auf das Wort Gottes, in die Gegenwart des Herrn. Er ließ sich nicht manipulieren. Und liebe Geschwister, je länger wir in dieser Zeit leben, desto stärker wird die Manipulation, und da müssen wir sehr drauf achten. Ereignisse, die geschehen müssen vor dem Tag des Herrn, keine sogenannte Offenbarung, wird den Ablauf dieser Ereignisse vor dem Tag des Herrn aufhalten, aber auch nicht beschleunigen. Auch nicht beschleunigen. Der Abfall, so sagt Paulus, nein, nein, macht weiter, missioniert weiter. Missioniert weiter, bis das geschieht, dass der Abfall kommt und offenbart wird der Mensch der Sünde. Hier ist also der Abfall unter denen gemeint, die Jesus bekennen. Bekennen, aber nur mit den Lippen, nicht mit dem Herzen. In Lukas 8, Vers 13 werden diese so beschrieben, da ist das gute Wort Gottes ausgeteilt worden durch den göttlichen Seemann, Jesus Christus. Aber es fiel auf felsigen Boden. Das sind die, wenn sie es hören, das Wort, nehmen sie das Wort sogar mit Freuden an. Und die haben aber nicht Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Und das im großen Maße. Dazu gehören dann auch die in Matthäus 7, Vers 21, die dann sagen, Herr, Herr, wir haben doch in deinem Namen, ja, geweissagt, wir haben sogar Dämonen ausgetrieben. Der Herr sagt, ich kenne euch gar nicht. Ich habe euch noch nie erkannt, ihr wart noch nie bei mir. Dass die fallen in diesem Abfall massenhaft ab. Sie waren nie dabei. Sie taten nur so, als ob, weil sie ihr Herz Jesus nicht gegeben haben. Nur ihren Kopf, nur ihr Zeugnis mit dem Mund, aber nie ihr Herz. Hier verstehen wir in diesem Zusammenhang auch, warum der Herr Jesus zu dem Nikodemus sagt, ich brauche deinen Kopf nicht und deine Erkenntnis, sondern ich brauche dein Herz. Du musst von Neuem geboren werden. Dein Herz muss erfüllt werden. Sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Sonst gehörst du nur zu denen, die freudig sind, wenn sie das Wort Gottes hören, aber dann abfallen, wenn es schwierig wird, weil sie keine innere, lebendige Hoffnung haben. Im 1. Timotheus 4 lesen wir auch noch etwas darüber. 1. Timotheus 4, Vers 1 bis 3. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten werden etliche vom Glauben abtreten. Und sie werden anhangen den verführerischen Geistern und Lehren der Teufel, durch die so in Gleisnerei Lügen reden und Brandmale in ihrem Gewissen haben. Das sind also Leute, die nie ehrlich geworden sind. Brandmale in ihrem Gewissen heißt, die haben nie aufgeräumt ihr Leben. Sie tragen immer noch Sachen mit sich herum, die sie nie offenbart haben. Und darum kann der Teufel sie benutzen. Und die sagen ihnen, den anderen natürlich dann falsche Worte und versuchen, andere an sich zu ziehen durch ihre Lügen. Und viele gehen leider darauf ein. Sie gebieten nämlich zum Beispiel, nicht ehelich zu werden und zu meiden, die Speisen, die Gott geschaffen hat, zu nehmen mit Danksagung, den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Sie legen also den anderen Satzungen auf und sagen, wenn du das tust, dann bist du ein echter gläubiger Mensch. Das sind Menschen, die haben ein Brandmal in ihrem Gewissen. Sie sind nie ehrlich geworden. Und die nutzt der Widersacher zur Verführung. Und viele gehen leider darauf ein. Und das meint auch die Frage letztlich, die der Herr in Lukas 18, Vers 8 stellt. Meint ihr, ich werde Glauben finden auf Erden? Also sind ja viele, viele dabei, ja, mit dem Munde, aber sind sie mit dem Leben dabei? Das wird offenbar. Und wir leben in einer Zeit, liebe Geschwister, wo das zunehmend offenbar ist, wo nur das Evangelium im Kopf ist und nicht im Herzen. Denn es gibt Schwierigkeiten, die dann als Meister auftreten, um diese Scheidung hervorzurufen. Man kann lange zur Kirche gehört haben und jetzt weiß man nicht, was mache ich? Bekenne ich mich zu der gleichgeschlechtlichen Ehe oder nicht? Wenn nicht, dann muss ich mich ja separieren. Wenn ja, na ja, ach, das kann man ja auch machen. Ihr wisst ja vielleicht, dass gerade jetzt in der letzten Zeit ein neues Kirchenpapier rausgekommen ist von der EKD darüber, es soll eine Orientierungshilfe sein, dass es viele Lebensgemeinschaften gibt und alle werden akzeptiert. Viele. Das hat man jetzt festgelegt und festgestellt. Ja, es gibt nicht nur die Ehe, sondern viele, viele verschiedene. Bei dem Wort Abfall ist nicht die gänzliche Ablehnung des Glaubens an den Herrn gemeint, sondern das Abfallen vom Bekenntnis der Gesamtoffenbarung des Heils Gottes in Jesus Christus. Gesamtoffenbarung des Heils Gottes in Jesus Christus heißt doch, Gott hat in Jesus die Seinen erkauft. Sie sind nicht mehr ihrer selbst. Sie haben kein Mitbestimmungsrecht mehr auf dem neuen Weg, sondern nur einer bestimmt, das ist der Herr. So wie es Paulus betete, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Jetzt ist alles annulliert, was ich gedacht habe. Ich möchte deine Wege gehen. Aber diese Gesamtoffenbarung lehnen diese Menschen ab, die dann zum Abfall kommen. Und sie lassen sich sogar auf dieses Gleis bringen, dass Jesus nicht der einzige Mittler zu Gott ist, sondern Mohammed gehört auch noch dazu. Buddha und viele andere, die auch den Weg zu Gott weisen. Zwei Punkte, die wir heute zunehmend unter den Christen allgemein finden können, sind Zeichen des Abfalls vom Herrn. Einmal, wie ich schon sagte, Jesus ist nicht Gott. Das behaupten unterdessen viele, auch in der modernen Theologie. Jesus ist nicht Gott. Und zweitens, soll die allumfassende Erlösung durch das Opfer Jesu die Einmaligkeit des Opfers auch geschmälert werden. In manchen christlichen Kreisen ist es dann eben so, ich möchte jetzt da nicht im Detail reden, wo man einfach sagt, das Opfer Jesu hat dir jetzt einen Neubeginn gegeben, damit du handeln kannst auf einem Weg, der dich selig macht. Jetzt versuch das mal. Jetzt versucht das mal. So wie mir ein Moslem gesagt hatte, von sich sagt er, naja, ihr Christen, ihr braucht ja ein Heiland, weil ihr Erbsünde habt. Wir haben keine. Wir sind nur verantwortlich für das, was wir jetzt tun. Deswegen brauchen wir keinen Heiland. Ja? Und auf diese Schiene lassen sich auch viele Christen bringen. Und sie haben Angst, jetzt die Seligkeit zu verpassen, weil sie auch ihre Schwachheiten erkennen. Aber dann tröstet man sie, weißt du, wenn du gestorben bist, dann gibt's andere, die beten für dich, dann kommst du irgendwann mal aus dem Fegefeuer raus. Kannst ja jetzt schon mal ein Opfer geben, dann erlassen wir dir schon ein paar hundert Jahre, dann wird's nicht ganz so schlimm. Das ist eine Verfälschung des Evangeliums, auch in unserer Zeit. Man glaubt an Jesus, der nicht Gott selbst ist, und auch nur ein Lebensbeispiel bis zum Tode gegeben hat, wie man im Frieden miteinander leben kann und wie man die Gebote möglichst gut halten kann. Gottheit Jesus selbst sagt aber, in Matthäus 26 wurde er ja gefragt von den hohen Priestern, sage uns, ob du Christus, der Sohn Gottes bist. Die Antwort war eindeutig, Vers 63 und 64. Jesus sprach, du sagst es. Du sagst es, ich bin es. Ich bin Gottes Sohn. Und hier haben wir das Wort Gottes Sohn und Christus war gleichbedeutend, du bist Gott. Ja, bin ich. Bin ich. Und deswegen werdet ihr von nun an sehen, des Menschensohn sitzen zur Rechten des Kraft, der Kraft. Ja, und da war es dann bei denen vorbei. Also wenn du sagst, du bist Gott, dann müssen wir dich ausmerzen. Und in Johannes 14, Vers 9, sagt Jesus auch, und das ist kein Wortespiel, was manche so denken und vielleicht darüber nachdenken, hat er denn das so gemeint, wie er es auch gesagt hat? Ja, er hat es so gemeint. Nämlich als Philippus dann sagte, dann zeig uns doch den Vater, denn genügt uns. Und dann sagt Jesus zu ihm in Vers 9, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Der sieht den Vater. Und in Kapitel 10, Vers 30, auch vom Johannes, ich und der Vater sind eins. Merken wir, wo hier auch der Ansatz durch mancherlei Schriften in unserer Zeit ist, um Menschen vom Glauben abzuhalten. Und es wird das einmalige Opfer versucht zu annullieren, sondern einige stellen Jesus als nur Märtyrer dar, als einen, der aus politischen Gründen einfach gekreuzigt wurde. Andere wiederum sagen, er war gar nicht tot, er war nur scheintot. Und dann ist er auferstanden, nach Indien gegangen, dort hat er noch eine Familie gegründet und so weiter. Dabei steht im Hebräerbrief ganz deutlich, Kapitel 10, Vers 10, in dem Willen, dass er gekommen ist, dass er sich senden ließ vom Vater, sind wir geheiligt auf einmal durch das Opfer des Leibes Jesu. Und in Vers 14, denn mit einem Opfer hat er in Ewigkeit vollendet, die geheiligt werden. Das heißt also, wir, die wir an Jesus glauben, haben ihn aufgenommen, wir sind in Ewigkeit vollkommen, jetzt schon. Da braucht es nichts mehr hinzugetan zu werden. Und alle Schriften, die uns Leistung auferlegen wollen, um Gott gegenüber heilig und gerecht zu werden, sind falsch. Sind falsch. Wir sollen leben allerdings nach dem neuen Menschen in dieser Welt, um das Gute zu tun und zu zeigen, aber nicht im Blick auf die Seligkeit. Es tut mir immer noch weh und leid, dass ich in manchem Kreis immer wieder darauf hinweisen musste, auf diese Verse, weil dort Gläubige waren, die sagen und beteten, Herr, lass mich nicht verloren gehen, denn fragte ich ja, wieso willst du denn schon wieder verloren gehen? Bist du denn überhaupt mal gerettet worden? Hast du Jesus aufgenommen? Ja. Ja, dann gehst du doch nicht verloren. Steht doch da, dass du vollendet bist. Weil sie dachten, wenn sie jetzt einen Fehler begehen, etwas falsch machen aus Versehen, dann sind sie wieder verloren. Das ist eine Irrlehre. Eine Irrlehre. Mit dem einen Opfer hat Jesus in Ewigkeit vollendet, die da geheiligt werden. Und das müssen wir absolut festhalten. Es ist das Opfer, was uns geheiligt hat, nicht die Taufe, nicht ein religiöser Ritus in irgendeiner Weise, sondern das Opfer Jesu. Man will also mit dem Geist Gottes wollen manche mit ihrem eigenen Geist Gott irgendwo dienen, aber ihren Leib wollen sie für sich behalten. Das sind Menschen des Abfalls. Zum Beispiel in Römer 6, Vers 11 steht ja deutlich, dass eine Veränderung geschehen darf und soll. Ihr haltet euch nun dafür, die ihr durch das Opfer Jesu geheiligt seid, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. seid, Punkt. Das heißt, fertig. Ihr seid der Sünde gestorben. Jetzt müsst ihr das nur in Anspruch nehmen. Und ihr müsst ihr nicht dienen. Es ist vollbracht worden. Ihr müsst nicht nochmal sterben, sondern ihr seid mit Christus der Sünde gestorben. Sie hat keinen Zugriff auf euch, wenn ihr das nicht zulasst. Und lebt Gott in Christo Jesu. Lebt jetzt nicht für euch, sondern lebt Gott. Ihr habt die Vollmacht bekommen. Lasst die Sünde nicht herrschen über euren sterblichen Leib, ihr Gehorsam zu leisten in seinen Lüsten. Begebt nicht der Sünde eure Glieder zu Waffen der Ungerechtigkeit, sondern begebt euch selbst Gott. Das heißt, nicht ihr schafft das, sondern Christus hat es für euch geschaffen. Er hat es getan für euch. Er hat diese neue Verbindung für euch gebracht. Darum nehmt das in Anspruch. Es gibt noch andere Stellen, die ich hier zitieren könnte, will ich jetzt nicht machen wegen der Zeit. Aber das Zweite ist auch noch, Paulus sagt, und dann offenbart wird der Mensch der Sünde. Der muss offenbar werden, nicht nur so eine fixe Idee, da könnte der sein irgendwie und da hat sich was mal. Nein, der muss offenbar werden. So wie wir offenbar geworden sind, muss er offenbar werden. Und vorher ist Mission angesagt. Bis dahin dürfen wir nicht nachlassen. Das Auftreten des Wiederchristen ist das letzte Ereignis vor dem Tag des Herrn. Denn um das ging es ja hier bei den Thessalonikern. Ist jetzt der Gerichtstag schon gekommen? Nein, nein, ist noch nicht. Der muss auftreten. Es gibt zwar viele Vorläufer dieses Wiederchristen, 1. Johannes 2 und 3, da steht ja geschrieben, die nämlich nicht den Sohn bekennen als Gott, die haben auch den Vater nicht. Und die nicht bekennen, dass Christus ins Fleisch gekommen ist, dass Gott ins Fleisch gekommen ist. Das sind die Wiederchristen, die haben den Geist des Wiederchristen. Aber der Wiederchrist selbst ist noch nicht aufgetreten als Person. Der wird die Menschen zum Hochgenuss des materiellen Wohllebens führen, mit der Hilfe der Geister der Finsternis. Satan selbst wird ihn bevollmächtigen. Jesus Christus wird dann aus der Gesellschaft verdrängt werden durch diesen falschen Gott. Denn wir lesen auch in der Offenbarung, dass sie ihn alle anbeten werden. Anbeten werden. Allerdings nicht die Gläubigen. Aber er will sich auch in den Tempel des Einzelnen setzen. Wir lesen ja von den Gläubigen, wir, Paulus sagt in 1. Korinther 6, ihr seid der Tempel Gottes. Und da will der Widersacher gerne mitbestimmen. Er möchte sich da reinsetzen, möchte euch von Christus trennen. Und die Gemeinde wird auch als Tempel bezeichnet. Da möchte der Widersacher auch rein. Er möchte euch Christus anders verklären. Nehmt es bitte nicht so genau mit Christus und so einseitig. Er will euch deutlich machen, dass ihr viel lockerer sein könnt. Verstehen wir? Das ist ja so. Ich freue mich ja über dieses Buch, auch hier von dem Bruder, der beim ZDF ist, Peter Hane, nicht? Ja, Schluss mit lustig, hat er geschrieben. Was ist denn das für ein Christentum, sagt er, was bloß noch lustig sein will? Schluss mit lustig. Das hat mit dem Evangelium nichts zu tun. Da wird sich der Satan in den Tempel der Gemeinde setzen und schlussendlich will er sich auch in den wiedererrichteten Tempel, er will die Weltherrschaft haben, setzen und Anbetung fordern. Ich bin Gott, kein anderer. Der Apostel Paulus sagte zu den Thessalonichern und erinnerte sie daran und wir brauchen das auch. Denkt doch bitte daran, habe ich euch das nicht gesagt? Denkt doch daran, dass ich euch das gesagt habe, als ich bei euch war. Bitte bleibt dabei. Lasst euch durch nichts verführen. Und Jesus Christus hat auch zu den Jüngern immer wieder gesagt, sei es Matthäus 24, 25 bis 26, ich habe euch das alles zuvor gesagt. Auch in Johannes 16, das habe ich euch alles zuvor gesagt. damit ihr wisst, wenn das kommt, wie ihr das einordnen könnt. Lasst euch nicht verführen. Fußt nur auf dem geoffenbarten Wort Gottes. Das genügt. Also wenn einer überhaupt keine Schriften zu Hause hat und nur die Bibel, das reicht. Manchmal muss ich den Einzelnen ermahnen und sagen, sag mal, wie viel Schriften liest du und wie viel liest du in der Bibel? Na ja, dann kommt raus, nicht, was man da alles so gelesen hat. Mag ja gut sein, aber wenn das mehr ist als die Bibel, ist es nicht mehr gut. Dann wird bereits unsere Gedankenwelt verschoben und verschoben. Wir müssen immer mehr in der Bibel lesen als alle anderen Papierchen oder Schriften. Sie können uns Gedankenanstöße geben, aber sie dürfen uns nicht von der persönlichen Hinweisung und Offenbarung des Wortes Gottes für unser Leben ablenken. Darum steht in Offenbarung 1, Vers 3, selig ist, der da liest, hört, behält das Wort Gottes. Niemand soll etwas hinzutun oder wegtun, sondern bleibt bei dem, was ihr gelernt habt. Die Thessalonicher, so bin ich davon überzeugt, haben auf dies gehört und auch die nachfolgenden Gläubigen und bis in die heutige Zeit hören wir immer wieder gerne darauf, dass wir uns binden lassen an Jesus Christus allein und an sein Wort.